Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu Ankommen in der Berufswelt. Das ist der Podcast, der Neuzuwandernden dabei hilft, sich in der Arbeitswelt zu orientieren. Mein Name ist Hanne Tesfaye, ich bin Moderatorin, Journalistin und lebe in Berlin. Geboren wurde ich in Eritrea und als ich 3 war, bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. In diesem Podcast stellen wir Menschen vor, die zu uns gekommen sind, um hier zu arbeiten. Hier hört ihr ihre Geschichten und lernt die Berufe kennen, in denen sie arbeiten. In dieser Folge besuchen wir Nun Trinh.
Wie soll denn diese ganze Fairtrade-Produkte bei uns stehen, wenn wir nicht Fairtrade mit unseren Mitarbeitern und Produkten umgehen? Das geht nicht.
Nun Trinh ist Köchin und Unternehmerin. Sie betreibt 3 Restaurants. Ursprünglich kommt die heute 38-Jährige aus Nordvietnam. Mit 9 Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Deutschland. Ihre Familie kam ohne Deutschkenntnisse hierher. Bei ihrer Ankunft wurde sie direkt in die 3. Klasse einer Grundschule eingeschult. Die deutsche Sprache lernte sie in der Schule und wurde innerhalb ihrer Familie zur Integrationsexpertin und Übersetzerin. Ihre Eltern arbeiteten in einem thailändischen Restaurant und somit beschäftigte sie sich sehr früh mit Gastronomie. Im Laufe der Jahre machte sie eine Ausbildung zur Köchin und führt mittlerweile 2 Restaurants in Stuttgart und 1 in Berlin. Außerdem ist Nun Trinh alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Bevor sie uns ihre Geschichte erzählt, hier ein paar Informationen zu ihrem Beruf.
Die Tätigkeiten eines Kochs oder einer Köchin haben vor allem mit der Planung und Kalkulation von Zutaten, dem Wareneinkauf und mit der Zubereitung von Speisen zu tun. Die Arbeit findet unter strengen Hygienevorschriften statt. Gearbeitet wird meistens in einer Küche eines Restaurants oder in einer Großküche in einem Betrieb. Um den anerkannten Ausbildungsberuf zu absolvieren, macht man in der Regel eine 3-jährige Ausbildung. Die findet dual statt, im Wechsel zwischen dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule. Rechtlich ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben, allerdings wird in der Praxis ein Hauptschulabschluss bevorzugt. Die monatliche Ausbildungsvergütung liegt je nach Ausbildungsjahr zwischen 760 und 990 Euro. Nach dem Abschluss der Ausbildung verdient man in der Regel zwischen 1.700 und 2.300 Euro brutto im Monat. Wenn man im Ausland eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin gemacht hat, ist keine berufliche Anerkennung notwendig, um in Deutschland in diesem Beruf zu arbeiten.
Wir treffen Nun Trinh in einem ihrer Restaurants. Während unseres Besuchs wird kräftig gearbeitet. Es werden Speisen vorbereitet und es wird gekocht. Frau Trinh sitzt zwischen 3 Laptops, 2 Handys und verschiedenen Menüs in Portionen zum Testen. Im hinteren, geschlossenen Teil ihres Restaurants. Das Ambiente ist gemütlich. Optisch setzt das Lokal auf Pflanzen und Holz. Ein angenehmes Licht, eine natürliche Atmosphäre. Die Gerichte sind farbenfroh und perfekt angerichtet. Frau Trinh hat alles im Blick, während sie durch das Restaurant läuft. Ihre Angestellten respektieren sie. Egal welchen Raum sie betritt, sie scheint ihre Augen überall zu haben. Den Blick über das große Ganze behalten. Eine starke und selbstbewusste Chefin sein. Das alles musste sie lernen. Als sie 1992 als Kind mit ihrer Familie in Deutschland ankam, war das Leben alles andere als einfach für sie.
Meine Eltern waren Wirtschaftsflüchtlinge und die haben dann Deutschland ausgesucht und wir sind dann schließlich hier gelandet. Ich wusste nicht, wie es alles ging, weil da war ich erst 9. Und dann sind wir plötzlich in Deutschland. Ich hatte auch keine Vorstellung, weil das ja nie vorbereitet war. Und dann bin ich in Petz, das ist bei König Wusterhausen, angekommen. Mein Vater ist 6 Monate vor uns dort angekommen. Und dann war das eine Familienzusammenführung. Das Erste, was ich gelernt habe in Deutschland, ist Guten Morgen. Ich wollte meinen Vater am nächsten Morgen begrüßen, deswegen habe ich ihm danach gefragt. Und so fängt mein Deutsch an. Ich habe mein Abitur abgebrochen mit 12. Klasse, da mein Deutsch sehr mangelhaft war. Es wundert mich auch nicht und wollte eigentlich ein Ausbildung als Rechtsanwaltsfachgehilfe starten. Und dann war eine lange Sommerpause. Und zu der Zeit, das war 2004, weiß ich noch, haben meine Eltern gesagt, ja, jetzt hast du Sommerferien, jetzt lern mal ein bisschen Kosmetik und Nagelstudio. Das war dann der Hip, ne? Und dann haben meine Eltern dann auch wieder zum Bekannten geschafft, die auch gebracht, die auch aus Haiform kamen. Und ich habe dort während meiner Sommerferien eigentlich Nageldesigner gelernt, für später für eine Aushilfe oder so, Nebenjob. Und dann bin ich abgesprungen. Ich bin dann in die Kosmetikbranche eingegangen, mit 2006 selbstständig, und seitdem bis 2014 war ich in der Kosmetik- und Nagelstudio tätig. Meine deutsche Sprache hat heute noch sehr viel Mangel, dadurch, dass ich von klein auf diese ganze Fälle nicht richtig verstanden habe. Dieses Deutsch, was ich heute pflege, ist aus wie Learn by Doing, also beim Sprache viel mehr. Sprache, das ist sehr wichtig. Meine Entwicklung, was ich jetzt gerade mache, ist wichtig für meine Kinder, weil ich möchte meine Kinder erziehen. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich den Kindern nichts erzählen. Und durch Sprache, ich habe angefangen zum ersten Mal mit 34, habe ich ja so viel Welt gelesen. Das darf nicht sein. Ich habe mit 34 erst Der kleine Prinz gelesen. Und das hat mir so viel weitergebracht. Erstmal diese Grundbasis, was man eigentlich in Deutschland schon hat. Jetzt sagen wir intensiv in den letzten 2 Jahren, finde ich, dass ich erst erwachsen geworden bin durch meine Sprache, wie ich jetzt zu pflegen habe. Auch zum Beispiel das Wort pflegen ist es jetzt auch wieder aus meinen Erlerntesten, meine Weiterbildung, entstanden in den letzten 2 Jahren. Wenn ich jetzt nachdenke, okay, das Deutsch, was ich davor gesprochen habe, das war schon katastrophal, obwohl ich damit auch sehr viele Verträge ergattert habe, und zwar zu sehr guten Konditionen. Mit 2006 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, und seitdem versuche ich für meine ganze Familie, also meine Eltern, die sprechen sowieso wenig Deutsch, und ich bin dann halt die ganze Zeit Übersetzer geworden und deswegen kann ich auch Vietnamesisch sehr gut. Und dann haben wir 4 Cousinen, mit denen, also ich musste dann für unsere Familienunternehmung sehr viel Verträge aushandeln oder auch für unseren, sagen wir, Landsleute.
Man könnte sagen, Nung Trinh ist mit dem Verhandeln und dem Abschließen von Geschäften groß geworden. Rückblickend betrachtet liegt es nahe, dass sie sich dafür entschieden hat, Unternehmerin zu sein. Köchin sein, das kann man von anderen lernen. Unternehmerin muss man selbst werden. Wie sie bei einer Eröffnung eines neuen Restaurants vorgeht und was sie in den 15 Jahren ihrer Selbstständigkeit gelernt hat, das hat sie uns im Interview erzählt.
Also wenn Sie mich heute fragen, weiß ich ganz genau, wie ich vorgehe. Zurückblicken zu damals war, okay, das Essen haben wir. Wir wissen auch, dass Getränke sehr wichtig ist. Das haben viele Asiaten bis dahin vergessen. Die fokussieren nur auf Essen. Ich habe gesagt, nein, ich brauche auch Weine. Ich habe dann Sommelier geholt. Ich denke, wie funktioniert anderen Gastronomie? Wie funktioniert es bei den deutschen oder europäischen Gastronomie? Wie machen die das? Wir haben zwar das Essen, aber das Essen ist nicht alles. Sie können nur eine Hauptspeise essen. Sie können vielleicht noch eine Vorspeise essen, aber Sie können 3-4 Gläser Wein trinken. Und ein Wein zum Ausschenken, das ist doch keine Arbeit. Die Zubereitung von Speisen ist der Normen schwierig und aufwendig. Und das haben viele bis dahin vergessen, zu berücksichtigen. Also wohlgedacht, 2013, nicht heute. Ich habe abgeschaut. Also das Abschauen können wir Menschen am besten. Ich habe dann immer mit meinen Lieferanten gesprochen, mit meinem Geschäftspartner, sei es mein Kassensystemmensch, sei es unser Küchenplaner. Ich habe mit denen gesprochen, und die tauschen mit mir aus, wie die das in ihren Unternehmen machen. Das ist für mich auch nach 30 Jahren, kann ich heute erst sagen, ja, ich kenne das 10%. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss nur damit leben und sich einfach anpassen. Dann funktioniert das auch. Bei dem anderen hat es auch funktioniert. im Endeffekt Pi mal Daumen ist meine Berechnung immer, 10% darf nur diese Miete kosten, 20% Personaleinsatz, 30% davon wäre Wareneinsatz. Und dann noch die ganzen Spesen und Steuern. Ja, wenn wir 15-20% Gewinne machen, ist es schon in Ordnung. Wenn ich zum Beispiel in einen neuen Ort schaffe, ein Location bekomme, dann werde ich erstmal in Wikimedia über diesen Ort schaffen, ein bisschen einlesen. Da ist wirtschaftsaufstrukturiert, da ist die Bevölkerung und die Entwicklung, damit man ungefähr weiß und fühlt, wie ist denn der Mensch in dieser Region? Ist da noch Potenzial da? Wenn ich jetzt in Ostend zum Beispiel in Frankfurt demnächst mich etabliere, habe ich gelesen, da ist die EZB. Da braucht man ja nicht viel zu sagen. Und dann, man muss sich einfach schauen, wo kommen denn Ihre Kunden her? Wer ist denn Ihre Zielgruppe in der Umgebung? Das müssen Sie als erstes machen. Es gibt in Deutschland in allen Branchen immer Fachleute. Natürlich kostet das was. Aber wenn man das zusammen puzzelt und dann auch noch mit dem Know-how und unser Skill, was wir haben, werden wir vieles schaffen. Also einfach fragen. Sie müssen nicht Küchenplaner sein. Ja, Sie müssen nicht Handwerker sein. Dafür haben Sie alle Gewerke. Setzen Sie diese ein. Es spart Ihnen viel, viel Zeit und Geld.
Unternehmerin, Köchin und Mutter. Nung Trinh schafft es, viele Rollen in sich zu vereinen. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein, ist ihr wichtig. Aber das reicht ihr nicht. Sie hat eine Mission. Sie arbeitet hart dafür, dass asiatisches Essen in Deutschland als mehr wahrgenommen wird als ein günstiger Schnellimbiss. Ihre Küche soll denselben Stellenwert bekommen, wie es die deutsche oder italienische Küche geschafft hat. Große Ziele haben. Das ist es auch, was Nung Trinh anderen rät.
Ich habe mich immer gefragt, warum kostet unser Essen so günstig? Wenn man sagt, man geht zum Asiate, dann sagt man, das billigste Essen, was es gibt. Wir müssen 80% unserer Produkte importieren. Wobei italienisch Mehl 45 Cent. Man zahlt für eine Pizza 10 Euro. Warum zahlt man dafür einen Curry, der so aufwendig, der da auch noch von einem Mensch, der da steht und schnippelt und kocht, 6 Euro kostet? Diese ganze Ingredients, die Zutaten, das ist Kurkuma, das ist Kokosmilch, das ist nicht hier irgendwo, das muss importieren, das wie gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache den Fehler nicht. Und mein Ziel ist es auch, diese authentische, reale Preise für uns asiatische Gastronomie zu gewinnen. Meine Mission war, ich möchte, dass das asiatische Gastronomie auch gleichwertig und gleichgestellt wird mit italienischer und deutscher Gastronomie. Ich möchte nicht, dass wir immer akzeptieren, was der Vermieter gibt. Ich möchte ein Konzept ausarbeiten, dass wir sagen können, ja, wir möchten gerne hier einziehen, aber bitte zu diese Kondition und zu diese Voraussetzung. Das haben viele Asiaten, bis ich das angefangen habe, vor 4 Jahren nicht gemacht. Die haben einfach die Konditionen so genommen, wie der Vermieter das sagt. Die haben einfach Standorte genommen, die da war. Die haben nicht ausgewählt. Und das ist falsch. Und deswegen habe ich gesagt, Sie müssen ein Konzept haben. Wenn Sie ein Konzept haben und auch mit Ihrem Team darstellen, dass Sie das können, dann haben Sie ein erfolgreiches Projekt. Meine Verantwortung allen Menschen gegenüber ist sehr groß. Und danach richtet auch meine Arbeit. Wenn ich merke, dass ein Mensch, der ein Störfaktor im Laden ist, den muss ich gleich entfernen. Und auch wenn das ein Spüler ist, dann stehe ich mich hin und spüle. Ich muss als erstes immer Vorbild sein. Ich kann alle Positionen in meinem Restaurant arbeiten. Ich musste alle Restaurants selber aufbauen oder agieren, planen, damit ich dann später auch weiß, wenn ich zu Hause bei den Kindern bin und die sagen, ja, Nancy, wo ist hier, Strom ist aus. Dann sage ich, ja, geh bitte runter in dem großen Stromkasten F2, F3, schau mal bitte da die Legende und mach das an oder ruf den und den an. Das muss ich können, dass die wissen, wenn die nicht weiter wissen, wo zu helfen ist, rufen die mich an. Die haben einen Ansprechpartner, egal wie. Wenn der Fisch zu spät geliefert, rufen die an, Nancy, die liefern jetzt nicht, was soll ich jetzt machen? Dann werde ich dafür sorgen, dass es funktioniert. Meine Aufgabe ist, dass es funktioniert, dass im Laden läuft, wenn da Mitarbeiter fehlt, bin ich dafür zuständig, dass ein Mitarbeiter reinzusetzen und. Aber wenn man sich nicht mit Qualität konkurriert, sondern nur mit Preis, und das ist falsch. Das ist falsch. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu sagen, nein, wir sind so. Wir machen das so. Wie sollen denn diese ganze Fairtrade-Produkte bei uns stehen, wenn wir nicht Fairtrade mit unseren Mitarbeitern und Produkten umgehen? Das geht nicht. Typisch deutsch, finde ich, was wir uns auf jeden Fall hier dranhalten sollen, sind die Brief- und Schreibkommunikation. Es zählt nicht, was sie mündlich vereinbaren. Es zählt nur das, was schriftlich ist. Ich empfehle auch jedem Unternehmer, das immer aufzufassen. Egal, was man sagt, nochmal ein paar Zeilen schreiben und raus damit. Wenn das auf hart und hart kommt, zählen diese Schriftverkehr und nicht das, was man vereinbart. Alle Briefe öffnen, auch antworten, es gehört sich dazu. Es ist ein riesen Bürokratie hier in Deutschland, aber man muss darauf reagieren, egal wie. Auch wenn man sagt, nein, ich habe keine Zeit oder nein, ich möchte das später, aber eine Antwort muss man machen, weil nicht umsonst laufen die Systeme so. Ja. Wir Gastronomen, also nicht vietnamesisch, deutsch oder Italiener, weil wir unterliegen ja den gleichen Gesetzgebung. Das heißt, wir Gastronomen sind dann nicht mehr Handwerker. Also wir können unser Beruf als Gastronom, also wir haben ja normalerweise als Gastronom, hat man ja viel mit Kochen und das Handwerkliche zu tun eigentlich. Aber 60%, kann ich Ihnen sagen, 60% ist es Bürokratie. Es fängt beim Koch an, mit Ankreuzen Bestellung abschicken. Da fängt es schon an. Die Hälfte seiner Zeit ist nur, um zu schauen, ob hygienisch, und dann die hygienische Tabelle abhaken, das kontrollieren. Das ist alles Papierkram, also 60% ist es Bürokratie. Und das ist typisch deutsch. Es DIN und Norm ist A und O in Deutschland.
Neben all dem Geschäftlichen ist es aber mindestens genauso wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, sagt Nung Trinh. Das hat sie besonders als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern gelernt. Auch das fließt in ihre Arbeit mit ein. Was sie als erfolgreiche Unternehmerin und Betreiberin mehrerer Restaurants antreibt, was sie stolz macht und was sie in den vielen Jahren ihrer Neugründungen gelernt hat, das erzählt sie uns in der Küche ihres Berliner Restaurants Fittery. Das Lokal steht für natürliches und gesundes Essen zum Fithalten mit vietnamesischem Touch.
Ich bin auch so, wie gesagt, dreifache Mutter, und als Frau ist man eher auf Bauchgefühlentscheidung, und man möchte dann immer fühlen, wie ist denn der andere? Ich möchte den auch abholen. Für mich zählt es auch nicht, dass es natürlich das im Restaurant funktioniert, aber funktioniert bei denen dann auch, weil das ist der Mensch, der da gerade diesen Prozesse bei uns im Laden absolviert oder umsetzt. Das heißt, er muss erstmal richtig funktionieren. Deswegen natürlich nicht viel ins Private, aber ungefähr zu wissen, okay, welche Probleme er da hat. Weil wir haben direkten Kontakt, damit man nur diese Verständnis hat und denkt, okay, er hat heute ein bisschen Problem, weil privat zu Hause irgendwas ist. Natürlich sollte man das nicht mit in Arbeit nehmen, aber wir sind Menschen, wir können das nicht wirklich trennen. Und wir haben unterschiedliche Menschen, derzeit haben wir in der Gastronomie unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Nationalitäten. Das ist auch nochmal ganz anders. Die Gebräuche, die Sprache und Gewohnheiten sind nochmal ganz anders. Und das alles nochmal, wenn die zum Beispiel bei uns im Unternehmer sind, Mikoto, da haben wir eine eigene Regel, wo alle mitspielen. Und die kommen aus verschiedenen Herkunftsländern. Wir haben Rumänier bei uns, wir haben Mongolen, wir haben Vietnamesen, wir haben Japaner. Wir haben international. Ich denke, heute wird das auch nicht anders sein im anderen Unternehmer. Also ich muss dann als erstes reinkommen und sagen, ja, mir geht es heute gut. Das ist manchmal sehr schwer, wenn wir am Anfang Umsatz rote Zahlen schreiben, ist es manchmal für mich schwierig. Aber ich muss alle Leute dort in dem Laden aufmuntern, weil die 8 bis 10 Stunden dort arbeiten, mit Pause zwischendurch. Ich muss diese Menschen aufmuntern. Das ist so. Ich muss den Leuten ein Gefühl geben, dass es funktioniert. Und ich muss als erstes funktionieren. Ich denke, Selbstständigkeit ist gleichwertig mit Selbstverantwortung einen und Verantwortung zu zweiten. Man muss erst mit sich selber die Verantwortung für sich selber übernehmen, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Die Verantwortung auch noch zu geben und sagen, ja, ich kann verantworten, wenn ich den hier einstelle, dass er auch seine Familie und seinen Lohn am Ende des Monats bekommt. Deswegen muss das in der Unternehmung funktionieren. Das ist die Selbstverantwortung. Ich muss dann schauen, wie kriege ich den Laden voll? Das ist meine Aufgabe. Nicht, weil ich das Geld brauche, sondern damit 10 oder 15, 26 Mitarbeiter haben wir in einem Restaurant. Diesen 26 Menschen, von denen, also ihre Lebensunterhalt hängt von mir ab. Also wenn ich nicht aufpasse und den Trend zum Beispiel nicht richtig anfahre oder falsch kommuniziere oder ne, dann kommt die Gäste nicht und daran hängen ja diese ganzen Existenz. Also wenn man in die Selbstständigkeit geht, muss man wissen, dass man große, große Verantwortung hat. Ein sehr großes Verantwortung. Positive Energie. Ich habe bis vor 3 Jahren nicht verstanden, warum man keine Lust hat. Ich denke, weil ich so viele Projekte anfahre, diese kleinen Erfolge bringen mir ja so viel Glück, dass ich ja immer mit 200% aufstehe. Man sollte vielleicht auch innerlich vieles aufräumen, um zu sagen, ja, jetzt schaltet erstmal ab und morgen geht's der Tag weiter. Ziele erreichen, das welches dann bestätigt, ja, das hast du gut gemacht, das brauchen wir oft für das kleine Mädchen oder kleine Junge in uns, um zu sagen, ja, das hast du richtig gemacht. Und das ist diese positive Energie, die man sich selber gibt. Und nur so schafft man das.
Vielen Dank an Nungtrin für die Tipps und mutmachenden Worte. Hoffentlich habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein paar Anreize für euren Einstieg in die Berufswelt bekommen. Alle Informationen zu den vorgestellten Berufen sowie weitergehendes Lernmaterial und Adressen von Beratungsstellen, Behörden und Deutschkursen findet ihr auf dem Webportal Mein Weg nach Deutschland unter www.goethe.de/mwnd. Ankommen in der Berufswelt ist ein Podcast des Goethe-Instituts. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich auch wie immer freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und tschüss.